Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Corona als Chance, und zwar heute mit dem Thema Back to the 60s. Wie verändert Corona Geschlechterrollen? Und ich freue mich sehr, dass wir heute Frau Dahl haben gewinnen können, dass sie mit uns das Interview führt. Frau Dahl ist Soziologin, und am besten stellen Sie sich selbst erst einmal vor.
Ja, gerne. Wie gesagt, mein Name ist Valerie Dahl und ich bin seit 2016 an der WWU tätig. Habe angefangen auf einem Drittmittelprojekt am Fachbereich Physik in der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Cornelia Denz und bin seit Oktober 2019 quasi in mein Heimatgebiet zurückgekehrt, in das Institut für Soziologie, an die Professur Arbeit und Wissen von Professor Dr. Stephanie Ernst, und beschäftige mich schwerpunktmäßig wirklich mit Arbeits- und Wissenssoziologie.
Okay, das finde ich jetzt interessant. Das heißt, sind Sie auch Physikerin?
Nee, also natürlich nicht ausgebildet. Man bekommt so einiges aber trotzdem mit, gerade so in informellen Gesprächen, am Mittagstisch oder wenn es mal in zwei Meetings, der Flurfunk, man kennt das, dass man sich doch mal, wenn man auch einfach aufgeschlossen ist, dann bekommt man auch gerne Dinge erklärt, und finde das total faszinierend, was so möglich ist heute. Bin, was die Schulphysik angeht, damals eher so ein bisschen abgeschreckt gewesen, habe mein Interesse, so ein kleines bisschen auch meine Liebe zur Physik dann auch wiedergefunden durch die engagierte Arbeit der Kolleginnen und Kollegen dort.
Ah, okay. Das passt ja irgendwie auch zu unserem Thema. Physik ist ja meistens so ein Fach, was eher Männern zugeschrieben wird, so Männer, während eher naturwissenschaftlicher, begeisterter, Frauen eher geisteswissenschaftlicher. Natürlich sind diese Geschlechterrollen immer wieder hinterfragt worden. Es gab die Emanzipation. Und ehrlich gesagt, ich hatte auch das Gefühl gehabt, wir sind sehr emanzipiert mittlerweile, auch sehr gleichgestellt, zumindest in meinem kleinen Kosmos. Und dann kam Corona und plötzlich hörte man dann in den Nachrichten so etwas wie, irgendwie sind es dann doch eher die Frauen, die zu Hause bleiben, aufgrund von einer immer noch bestehenden Pay Gap, oder weil sie sich doch irgendwie noch mehr in der Rolle fühlen, dass sie eben sich um die ganze Care-Arbeit zu Hause kümmern. Andererseits habe ich auch von vielen Frauen gehört, dass sie das auch gerade entlastet. Wie ist das? Also ist es eher durch Corona jetzt back to the 60s geworden? Das heißt, wir werden in so etwas Konservatives zurückgeworfen durch Corona, weil da irgendwelche Geschlechterrollen jetzt doch nochmal hervorkommen, die eben traditionell sind? Oder bietet Corona vielleicht auch eine Chance für Geschlechterrollen?
Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Man muss wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen und sich überlegen, wie arbeiten wir eigentlich und wie haben wir gearbeitet kurz vor dem Ausbruch der Pandemie. Und wenn wir von Pandemie sprechen, dann meinen wir ja eigentlich auch immer den Lockdown, der das Ganze dann umgeworfen hat. Wir haben vorher in einer transformierten Arbeitswelt gearbeitet. Wir hatten sehr viele traditionelle Berufe, die Anwesenheit in den Betrieben und in den Unternehmen erfordern. Wir haben aber auch jede Menge Berufszweige, in denen es mittlerweile eine mehr oder weniger stark fortgeschrittene Digitalisierungsmöglichkeit gibt, die eben auch solche Konzepte wie Homeoffice und Telearbeit schon vor dem Ausbruch der Pandemie und dem angeschlossenen Lockdown dann ermöglicht haben. Es gibt zahlreiche Studien schon, die so ein bisschen den frühen Lockdown abgedeckt haben. Es gibt Umfragen, die sich damit beschäftigen, an denen auch sehr rege aus der Bevölkerung teilgenommen wird. Da bin ich als Soziologe natürlich immer sehr dankbar und freue mich dafür, die Kolleginnen und Kollegen, wenn es da viele freiwillige Teilnehmende gibt. Ich möchte eigentlich zwei Studien besonders hervorheben. Das ist einmal die Studie von der Hans-Böckler-Stiftung unter der Leitung von Frau Kohlrausch und einmal die Studie vom WZB von der Kollegin Bünning, die sich wirklich beide mit einem, also recht früh ins Feld gestürzt haben und die auch beide zu relativ ähnlichen Ergebnissen kommen. Natürlich hängt das immer ein bisschen an der Formulierung der Fragen, an dem Schwerpunkt der Umfragen und so weiter. Aber diese Umfragen zeigen eigentlich beide, ja, Kinderbetreuungseinrichtungen fallen natürlich weg durch den frühen also Lockdown. Wir sprechen hier von einem Fragungszeitraum März bis ungefähr Mitte, Ende Mai. Also wirklich, wo alles zu war. Gerade der April wird da wunderbar abgedeckt, indem wir uns natürlich auch alle neu sortieren mussten. Die zeigen eben, dass Mütter, also Eltern generell, aber vor allen Dingen die Mütter, doch stärker von Arbeitszeitreduzierungen betroffen sind, beziehungsweise die eben auch selber reduzieren. Man kann jetzt natürlich spekulieren, woran das liegt, ob es tatsächlich die ja, von den Kolleginnen von der Hans-Böckler-Stiftung so betitelte Retraditionalisierung der Geschlechterrollen ist. Das möchte ich erstmal noch dahingestellt lassen, weil es einfach eine Fülle von Gründen gibt, die da eine Rolle spielen.
Also haben Sie da eine Lieblingstendenz? Also, oder anders gefragt, also welche Gründe könnte es noch geben? Und ja, was würden Sie sagen, was könnte man vielleicht so sagen, wäre wohl das Richtige? Also gibt es da eine Richtungsweisung?
Wir sehen aus diesen Studien recht häufig, dass es eben vor allen Dingen Eltern sind im Vergleich zu Personen ohne Kinderbetreuungsaufgaben, also ohne eigene Kinder, die Arbeitszeit reduzieren und auch wirklich beklagen, dass sie Arbeitszeit zugunsten der Kinderbetreuung eben aufgrund des Wegfalls der institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen durch den oder während des Lockdowns kompensieren müssen. Und dadurch, also das zieht natürlich immer so einen gewissen Rattenschwanz an Problemen und Sorgen auch nach sich, ne? Also wenn man jetzt denkt in Richtung finanzielle Sorgen, die ohnehin vielleicht kommen durch, ich muss Arbeitszeiten reduzieren, ich muss in Kurzarbeit gehen, ich kann überhaupt nicht mehr meinem Beruf nachgehen, Stichwort Gastrogewerbe zum Beispiel, die Einrichtungen ja im April alle komplett erstmal dicht gemacht haben. Davon sind ja nicht nur Eltern betroffen, sondern auch viele Studierende, die eben so Nebenjobs hatten. Also, aber wenn wir uns jetzt nochmal auf die Eltern konzentrieren, kommen zu diesen finanziellen Sorgen eben auch Sorge um Verlust des Arbeitsplatzes. Wie lange sind diese Einrichtungen jetzt überhaupt noch geschlossen? Das war alles zum Befragungszeitraum. April, Mai, ja Anfang Mai ging es so wieder so langsam in die Präsenz in diesen Einrichtungen. Da war das aber alles gar nicht klar. Und das spielt natürlich eine große Rolle bei den Daten, die wir jetzt haben.
Ich meine, ich hatte auch mal irgendwo gelesen, dass es auch eher Frauen noch sind, die eben Jobs haben, wo sie einmal in reduzierter Arbeitszeit arbeiten, wo man dann auch nicht so gut die Kurzarbeit, wo die Kurzarbeit nicht so fasst. Und dass Frauen auch eher in den Berufen arbeiten, die eben auch von Kurzarbeit betroffen waren oder dann ganz wegfielen, anders als Männer, die in Berufen waren, die anscheinend entweder systemrelevanter waren oder besser remote einzustellen waren. Haben Sie da auch eine Studie oder eine Meinung zu?
Das würde ich gar nicht so pauschal unterschreiben wollen. Es gibt also durchgängig durch die verschiedensten Berufsfelder immer wieder Männer und Frauen, also die Arbeitszeit reduzieren müssen oder eben ihrem Job gar nicht mehr nachgehen. Ich überlege gerade, ob ich noch eine Studie im Kopf habe. Die beiden, die ich so gerne zitiere, weil sie auch wirklich sehr ausführlich sind und gut auch nachzulesen sind, die stellen gar nicht so sehr diese Geschlechterunterschiede fest, sondern es geht dann wirklich eher um die Berufszweige, die Branchen, die dann eben betroffen sind. Da kann man natürlich wieder anschließen, das nochmal so ein bisschen kreuz und quer analysieren, zu schauen, sind das Branchen, in denen eher Männer tätig sind oder eher Frauen tätig sind. Aber genauso kann man sagen, es gab viele Berufszweige, die auf einmal diesen Stempel systemrelevant abbekommen haben, in denen mehrheitlich Frauen tätig sind. Das sind der Einzelhandel, die Pflege, Wenn wir dann wieder in Richtung öffentlicher Dienst gehen, da hält es sich ungefähr die Waage. Und das sind eben alles Berufszweige, die unter ganz unterschiedlichen Bedingungen operiert haben im Lockdown. Also der öffentliche Dienst kann natürlich sehr leicht dann ins Homeoffice gehen, da ist die Digitalisierung fortgeschritten, der Einzelhandel kann das nicht, aufgrund der Natur des Einzelhandels natürlich. Und da gibt es eben auch viele Befragte und gerade auch die Frauen, die dort tätig sind, die eben sagen, ja, wir machen uns Sorgen um unsere Sicherheit. Also es geht dann eher so in Richtung, wie fühle ich mich jetzt mit meinem Arbeitsplatz während dieser frühen Phase des Lockdowns? Also arbeite ich im Betrieb selber, also bin ich vor Ort tätig, haben viele Befragte eben eher Angst vor den gesundheitlichen Risiken und gehen die ins Homeoffice oder müssen Arbeitszeit reduzieren oder fällt der Beruf ganz weg? Und dann sind eben diese Existenzängste in Richtung finanzielle Geldprobleme oder eben auch Verlust des Arbeitsplatzes. Denkbar. Also da ist aber durch die Studien kein expliziter oder sehr signifikanter Geschlechterunterschied festzustellen.
Die Studien können wir natürlich nochmal dann anführen in dem Text unten drunter. Also herzlichen Dank auf jeden Fall für diese Hinweise. Was mich auch schon mal immer brennend interessierte, ist die Frage, inwieweit sind die Geschlechterrollen quasi genetisch in uns angelegt und inwiefern sind sie vielleicht doch soziologisch geformt? Kann man dazu was sagen?
Ja, dazu sollte man sogar auch etwas sagen. Das hat sich sehr lange gehalten, dieses Vorurteil, dass die, also wir sprechen wahrscheinlich von diesem Stereotyp des Jägers und der Sammlerin.
Genau.
Und das dann eben überführte in die Veranlagung die Veranlagung der Frauen zu Kinderküche und Kirche, wie man so schön sagt. Das haben zahlreiche Studien mittlerweile widerlegt und das gilt als veraltete Meinung. Also das ist wirklich nicht mehr aktuell, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass es diese Veranlagung einfach nicht gibt. Das sind gesellschaftliche Strukturen, gesellschaftliche und geschlechtsspezifische Sozialisationsmechanismen, die da am Werk sind, müssen wir uns einfach verabschieden von dieser Denke.
Okay, das heißt, dass wir uns dann in unseren Geschlechterrollen auch je nach Kultur und Gesellschaft dann auch wieder verändern können. Und ich nehme an, das trägt sich dann natürlich über Generationen eher etwas träge weiter oder kann sich eher träger verändern, weil wir unbewusst eben noch, Verhaltensformen unserer Eltern wahrscheinlich adaptieren und weiter ausleben. Das heißt, es geht wahrscheinlich nur so stückweise, dass dann irgendwie sich was ändert.
Ja, genau, so kann man das eigentlich ganz gut umschreiben, um jetzt nicht zu sehr in den doch sehr tiefgehenden Stoff einzusteigen. Genau, das ist eigentlich. Wir geben diese Dinge weiter an die Generation nach uns, aber nicht nur die Eltern tun das, sondern auch das Umfeld. Also ich denke da gerade an Bildungseinrichtungen als ganz wichtige Stellen der sekundären Sozialisation. Also natürlich, das meiste kommt aus dem Elternhaus, wie der Unterricht. Es gibt einige Studien, die zeigen, also es gibt eine schöne Vergleichsstudie von Willems aus dem Jahre 2007, die sich den Schulunterricht im Bereich Deutsch und Physik angeschaut hat und da eben deutliche Unterschiede festgestellt hat, was die Fachkulturen angeht und wie auch das Fach und die Inhalte des Fachs oder der Fächer den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden. Das zielt dann eben genau auf diese eingangs schon besprochene Differenz zwischen Naturwissenschaften, Physik ist was für Jungs und Germanistik, Deutsch, das ist eher was für die Mädchen ab. Und es gibt auch diverse Untersuchungen und Befunde, dass es eben gerade bei Schülerinnen, dass diese Vorurteile, die es dort gibt, stark dazu führen, dass sie sich gegen ein naturwissenschaftliches Studienfach entscheiden. Also es gibt eben diese eingebrannten Vorurteile von dem männlichen Wissenschaftler, der sehr neutral arbeitet und fachlich höchst kompetent ist und dass ich da als junges Mädchen überhaupt keine Chance habe, was eigentlich gar nicht stimmt.
Das heißt, diese Stereotypen sind immer noch relativ fest in unseren Köpfen zementiert. Und haben Sie das Gefühl, jetzt gerade in Corona-Zeiten wird dann auch stärker dann auf das wieder zurückgegriffen? Also es gibt ja immer wieder so Vorstöße, habe ich das Gefühl, dass es eher gleichberechtigter ist und dass jetzt gerade in Corona-Zeiten so etwas kommt wie ein Rückgriff auf dann doch so bewährte Strategien?
Naja, man könnte jetzt natürlich spekulieren, aber das möchte ich nicht so gerne.
Als Wissenschaftler ist es immer gefährlich.
Es ist immer so ein bisschen zwiespältig, ob jetzt wirklich darauf zurückgegriffen wird. Wie gesagt, wir stecken noch mittendrin in dieser Pandemie. Wir können noch gar nicht, also bis auf bis auf grundlegende Daten, wie geht's euch heute, musstet ihr Arbeitszeit reduzieren, können wir noch nicht viel machen, weil wir eben noch mittendrin sind und jetzt gerade eben erst mit diesen ersten Feldstudien beginnen, eigene Untersuchungen zu erarbeiten und die das eben dann etwas näher und tiefergehend auch beleuchten.
Das heißt, wir müssten da einfach dranbleiben an Ihnen und nochmal ein Folgegespräch führen.
Gerne. Was man aber schon sagen kann, und es gibt einfach viele, viele Beispiele auch aus der Alltagspraxis. Ich hatte zum Beispiel gerade erst eine sehr gute Bachelorarbeit auf dem Tisch, die sich mit dem Sachverhalt beschäftigt hat. Also der Aufhänger dieser Bachelorarbeit war ein Interview mit Dr. Melanie Brinkmann im Bayerischen Rundfunk, die ihres Zeichens Virologin ist, also wirklich auch Expertin, die gerade sehr viel zu tun haben in diesem Bereich. Und die hat sich folgendermaßen geäußert, und zwar hat sie beklagt, dass sie sich sehr gerne mehr in diesen öffentlichen Diskurs einschalten möchte zum Thema Coronavirus, das aber nicht ginge, weil sie Kinder hat. Und da haben wir dann eben, oder hat mein Prüfling angeknüpft und eben geschaut, woran liegt denn das eigentlich, dass wir sehr viel hören von Christian, von Alexander, aber wenig von Melanie. Also wo sind die wirklich auch hochqualifizierten Frauen im Bereich Biologie? Denn Statistiken, Berufsstatistiken zeigen, die gibt es ja. Nur, also, ne, das soll natürlich nicht die Fachkompetenz von Herrn Drosten und Herrn Kikuli absprechen. Aber wo sind die Frauen, ne, die es dann auf dem Papier doch gibt? Aber warum sind die nicht im Fernsehen? Und dann kommt eben so eine wirklich hochdotierte, hochqualifizierte Virologin daher und sagt, sie möchte gern, aber sie kann nicht, weil sie Kinder hat. Ne? Also sie ist vom Fach her, ist sie hochgradig systemrelevant, muss aber trotzdem betreuen, was die Kinder angeht. Also dann schon wieder dieser Knackpunkt, wenn man das, glaube ich, ganz gut deutlich machen kann, dass auch hochqualifizierte Frauen jetzt wieder zurückgehen und sagen, gut, dann kann ich meine Karriere wohl gerade nicht weiter fortsetzen, weil die Kinderbetreuungseinrichtungen nicht mehr aktiv sind, mich nicht mehr unterstützen können. Natürlich weiß ich jetzt nicht, was der dazugehörige Vater beruflich macht. Also kann sein, dass der noch ein Stück systemrelevanter ist. Aber VirologieexpertInnen, also beider Geschlechter oder aller Geschlechter, werden gebraucht. Und wenn Frau Brinkmann sich einbringen möchte, warum tut sie es dann nicht? Weil sie Kinder hat. Das scheint das Problem zu sein. Und das ist auch ein Problem, das dann eben, um nochmal auf diese beiden Studien, die WZB-Studie und die Hans-Böckler-Studie zurückzukommen, dann eben viele Frauen.
Okay, ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, in die beiden Studien reinzuschauen. Haben Sie denn auch das Gefühl, dass vielleicht auch beide Geschlechter von der Pandemie jetzt profitieren können und von den neuen Arbeitsverhältnissen?
Ja, Gefühl habe ich schon. Die Frage ist dann eben, wie es umgesetzt wird. wir profitieren wahrscheinlich auf lange Sicht von den Homeoffice- und Telearbeitserfahrungen, die wir jetzt wirklich übergreifend über alle Berufszweige erleben. Also viele, viele Vorgesetzte waren dem vielleicht etwas skeptisch und hatten dann zu Beginn des Lockdowns gar keine andere Wahl mehr und sehen vielleicht jetzt auch, machen positive Erfahrungen, was Homeoffice und Telearbeit angeht, dass der Laden läuft, um das mal so umgangssprachlich zu sagen, was sie vorher vielleicht dann eher nicht gedacht hätten. Das gilt natürlich, wie gesagt, nicht für alle Berufszweige, aber in den Berufszweigen, in denen es möglich ist, sehe ich deutliche Chancen, dass das auch fortgeführt werden kann. Wie gesagt, das hängt immer auch mit den Gegebenheiten zusammen, nicht nur mit den Einstellungen der Führungskräfte, sondern auch ganz stark mit den Möglichkeiten der Betriebe. Also ich denke da gerade an den Unterschied zwischen kleinen und mittelständischen Betrieben auf der einen Seite und die großen Betriebe, die einfach viel bessere finanzielle Möglichkeiten haben, auch die technischen Gegebenheiten zu stellen, weil nicht jeder soll zu Hause mit dem Privatlaptop auch noch arbeiten müssen. Also das können große Betriebe sehr viel einfacher schultern als vielleicht das kleine Handwerks. Nein, gut, Handwerk ist jetzt kein Betrieb, der gut in den Homeoffice-Betrieb übergehen kann, aber das ist etwas, was kleine Unternehmen, weiß ich nicht, bis 10, 15 Mann, die einfach vielleicht gerade erst gegründet haben. Also das sind ganz unterschiedliche Faktoren, warum die technischen Gegebenheiten noch nicht so sind, wie sie sein könnten. Aber natürlich, davon profitieren viele, also beider Geschlechter oder aller Geschlechter, weil es ja auch nicht immer nur die Frauen sind, die Kinderbetreuung übernehmen möchten. Es gibt genauso auch die Männer. Nur wie gesagt, wir haben ein Pay Gap und wenn die Männer mehr verdienen, gerade wenn das Gehalt des jeweils anderen Partners wegbricht, dann muss das größere Gehalt das Haushaltseinkommen auffangen. Also wie gesagt, das ist ein riesen Rattenschwanz an Faktoren und Folgen, Konsequenzen und Voraussetzungen, den Corona da in unsere Arbeitswelt, in unseren Arbeitsalltag branchenübergreifend mit reinbringt.
Mir kommt gerade das Bild eines riesigen Spinnennetzes, wo alles miteinander verwoben ist und sehr komplex und man tatsächlich wahrscheinlich noch gar nicht richtig sagen kann, wohin es dann geht und so Schritt für Schritt dann schaut, wie es sich weiterentwickelt.
Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Metapher, weil alles hängt natürlich miteinander zusammen. Ich denke da auch an die Wiederaufnahme der Kinderbetreuung oder die zunächst gewährleistet wurde durch Notbetreuung von Kindern, deren Eltern eben in systemrelevanten Berufen tätig sind, bis dann eben jetzt hin zum fast vollständig wieder aufgenommenen Betrieb in Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten. Und das hängt natürlich alles damit zusammen, wie ich selber als Elternteil auch arbeiten gehen kann. Wenn ich weiß, mein Kind sitzt alleine zu Hause, dann arbeite ich, glaube ich, im Betrieb nicht so entspannt. Wenn ich aber weiß, mein Kind sitzt im Nebenraum und fängt gleich laut an zu spielen, dann sitze ich auch nicht entspannt im Arbeitszimmer in einer Zoom-Konferenz. Also das sind alles diese Faktoren, die eine Rolle spielen. Und natürlich hilft eine institutionelle externe Kinderbetreuung auch gerade den Personen, die das Gros der Kinderbetreuung sonst übernehmen würden. Das sind eben, wie viele Studien zeigen, die Frauen.
Mal schauen, ob sich das ändert und ob dann vielleicht, ich meine, immerhin ist es ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man zumindest via Online-Digital-Tools dann gleichzeitig ein bisschen Kinderbetreuung machen kann und arbeiten kann und sich nicht für eins von beiden entscheiden muss, auch wenn man dann vielleicht abgelenkt ist. Manchmal ist ja auch ganz süß. Ich hatte auch schon ein Interview mit einer Psychologin, auch hier aus unserer Reihe Corona als Chance, die mir auch sagte, also ich dürfte mich nicht wundern, also vielleicht springt auch eine ihrer Katzen ins Bild, weil die das immer sehr lieben, dass sie so viele Zoom-Konferenzen macht und dann nicht weg kann und man kann sich dann eben auf ihrem Schoß ausbreiten, ohne dass man weggescheucht wird. Und genauso können wir vielleicht dann auch davon profitieren, dass Kinder dann gleichzeitig ein bisschen mitbetreut werden können und wir aber eben noch gleichzeitig auch die Sitzung machen können, auch wenn es manchmal ein bisschen ruckelig ist und Kinder ins Bild springen.
Absolut. Und da sind wir auch großenteils, da möchte ich auch mal die Führungskräfte dann einfach in die Verantwortung nehmen und sagen, natürlich haben wir eine sehr starke Trennung von Arbeits- und Privatleben. Wenn die Arbeit im Betrieb stattfindet, im Unternehmen, in den Instituten, jetzt wenn wir an uns denken, also natürlich dann im Gegensatz zu der Situation im Homeoffice, wenn da auch noch Kinder zu betreuen sind, dass ich da einfach vielleicht appellieren möchte, ganz, ganz grundständig, einfach an das Verständnis und die Toleranz und die Akzeptanz auch, dass Kinder ein Teil des Lebens von vielen Beschäftigten sind und die einfach dann nicht mal eben in die Ecke gestellt werden können zugunsten der Arbeit, sondern dass wir eben die so oft geforderte Vereinbarkeit von Beruf und Familie, gerade in Zeiten dieses notwendigen Telearbeitens und Homeoffice-Betriebs doch sehr, sehr wörtlich nehmen sollten. Und dass es einfach, dass es in Ordnung ist, wenn man mal sagt, ich muss mal kurz die Kamera ausmachen, weil ich mein Kind gerade nicht in die Kamera halten möchte, aber es möchte gerade vielleicht eben mit auf dem Schoß sitzen oder ähnliches. Und dann finde ich, muss das genauso in Ordnung sein, wie das muss in Ordnung sein. Punkt.
Ein schönes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview. Ich freue mich darauf, dass wir dann auch genau mit den Literaturangaben noch dann weiterführende Hinweise geben können. Ich bin auch selbst ganz gespannt. Ich werde auf jeden Fall die Studien auch nochmal durchlesen. Ganz herzlichen Dank und ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.